So, herzlich willkommen zu diesem Seminar über die Endzeit. Genauer genommen ist es nicht so sehr ein Seminar über die Endzeit, wo wir über viele, viele Details sprechen, die dort wichtig sind, sondern es geht um die Vorbereitung auf die Endzeit. Das ist der Fokus, Vorbereitung. Natürlich müssen wir über Endzeit sprechen und müssen uns ein bisschen ein Bild machen, was die Bibel da sagt, aber es geht um die Vorbereitung auf diese wichtige Zeit. Das ist der Fokus von diesem Seminar. Natürlich, wenn man über Endzeit spricht, man muss über sehr schreckliche Dinge sprechen. Das kann man nicht unerwähnt lassen. Darum das Beste vorweg. Und das Beste ist das, was am Ende ist. Das Ende ist das Allerbeste. Und da lesen wir zwei Verse oder zwei Schriftstellen, Offenbarung Kapitel 19. Lasst uns fröhlich sein und jubeln und ihm die Ehre geben. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereit gemacht. Halleluja. Fröhlich sein und jubeln. Warum? Weil es eine Hochzeit geben wird. Das ist das grandiose Finale, um das es geht, auf das es zusteuert. Und davor kommen einige wirklich sehr, sehr dramatische und schlimme Dinge. Aber wir können lernen, nach vorne zu schauen und hinwegzuschauen über all diese Dinge und sagen, da gibt es ein wunderbares Fest. Es gibt wirklich ein Happy End. Halleluja. Und wir freuen uns und wir dürfen uns freuen auf der Grundlage des Wortes Gottes mit der Hilfe des Heiligen Geistes über dieses gute Ende. Und wir lernen aus dem Wort Gottes, dass der Herr selber sich noch viel mehr freut. Der Herr freut sich noch viel mehr jetzt schon, als wir uns freuen. Halleluja. Lass uns einmal etwas lesen aus Hohelied. Und ihr wisst, Hohelied, das handelt vom König und der Liebe. Aber es ist ein Bild für Jesus. Es ist ein Bild für Jesus und seine Gemeinde. Und da lesen wir in Hohelied Kapitel 3, Vers 11. Kommt heraus, Töchter Zions, und betrachtet den König Salomo in der Krone, mit welcher seine Mutter ihn gekrönt hat, am Tage seiner Vermählung und am Tage der Freude seines Herzens. Die Vermählung ist der Tag seiner Freude, der Freude seines Herzens. Und das ist wahrlich ein Bild auf Jesus. Und so wie die Bibel uns lehrt, dass die Aussicht auf diese zukünftige Freude Jesus Kraft gegeben hat, durch dieses schreckliche Leiden am Kreuz zu gehen. Das war seine Schubkraft, das hat ihm geholfen. Wir werden uns später das nochmal im Wort genau anschauen. Ja, genauso kann es auch für uns sein, dass wir in all den Dingen, die passieren, drüber wegsehen und sagen, am Ende wird es dieses Ereignis geben. Das ist die Realität, um das geht es und darauf steuern wir zu. Und ein zweites Bibelwort möchte ich noch dazu nehmen, was hier nicht in meinem Konzept ist, aber eben der Anbetung kam mir das noch einmal so. Eins meiner Lieblingsverse in der Bibel, das ist allerdings dann nochmal 1000 Jahre nach diesem wunderbaren Ereignis, aber das ist eigentlich noch viel großartiger. Und da heißt es hier in Offenbarung ganz am Ende, Kapitel 21, und ich hörte eine laute Stimme vom Thron her sagen, siehe, das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Und er wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird sein, denn das Erste ist vergangen. Und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe. Denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Was für eine Perspektive. Ein Leben, was so anders ist, als wir uns das bis jetzt vorstellen oder was wir erleben und erleiden. Ein Leben, in dem es keinen Schmerz, keine Trauer, keinen Tod mehr gibt. Fast unvorstellbar. Wir würden denken, zu schön, um wahr zu sein. Aber der, der die Wahrheit ist, der niemals gelogen hat und niemals lügen wird, der hat gesagt, das ist die Wahrheit. Und so müssen wir uns gründen in der Wahrheit und ausrüsten mit einem Herzen, das fähig ist und bereit ist, solche Dinge als Realität wirklich anzunehmen und aus dieser Perspektive unser jetziges und unser zukünftiges Leben zu sehen. Das ist das letzte Wort, das Gott es gibt in seiner Bibel. Das ist die Wahrheit, das ist die Realität. Und wir dürfen nicht zulassen, dass da so ein Gefühl irgendwie ist, so ein Bodensatz. Ja, das wäre schön, wenn nur die Hälfte davon wahr wäre. Es ist jedes Wort wahr. Diese Worte sind wahrhaftig. Und wir brauchen eine Sicht von unserem Leben, dass das die Wahrheit ist. Und das wird alles verändern, die Art und Weise, wie wir leben. Halleluja. So, es geht um Vorbereitungen und genau genommen, es geht um Hochzeitsvorbereitungen. Es geht nicht auf Vorbereitung hin zu etwas ganz Schrecklichen, sondern zu etwas Wunderbaren. Wenn Jesus von der Endzeit spricht, dann spricht er von Wehen. Das sind unangenehme Ereignisse. Jede Frau, die ein Kind geboren hat, weiß, das war wirklich alles andere als schön. Aber Jesus nennt das Wehen, weil es geht darum, dass etwas geboren wird. Er schaut über die Ereignisse hinweg und sagt, am Ende ist ein Ziel, am Ende wird etwas geboren. Was wird geboren? Eben dieses neue Zeitalter der Menschheit unter der Herrschaft Gottes mit all seinen Segnungen, die nun mal seine Gegenwart mit sich bringt. So, es geht um Hochzeitsvorbereitungen. Und wir wollen uns fragen in diesem Seminar, ja, wie sehen diese Vorbereitungen aus? Ja, warum sind die überhaupt notwendig? Was kosten diese Vorbereitungen? Oder als Gegenrechnung, was kostet es, diese Vorbereitungen zu unterlassen und zu ignorieren? Diese Fragen wollen wir uns stellen. Ja. Diese Dinge sind wirklich wichtig. Ja. Es geht bei dem Thema Endzeit nicht darum, dass wir unsere Neugierde befriedigen, dass wir irgendwelche selbstgemachten Zeittafeln aufstellen, mit denen wir dann andere beeindrucken können und sagen, guck, ich habe es rausgefunden und ich weiß, wie die Sache läuft. Nein, es geht nicht um die Fakten und um die Zahlen und Zeiten und so etwas, sondern es geht darum, dass der Heilige Geist uns drängen kann, heute das zu tun, was wir tun sollen und was wir tun können. Es gibt Dinge, die können wir heute tun und die sollen wir tun. Und der Heilige Geist drängt uns. Dieses Wort Vorbereitung ist ein sehr, sehr wichtiges Wort, das im Moment der Heilige Geist in der unsichtbaren Welt einfach immer wieder betont. Vorbereitung. Ich denke, fast alle oder alle werden sich noch erinnern, vor ein paar Jahren, zu Weihnachten gab es diese schreckliche Tsunami-Flutwelle in Südostasien, viele, viele Menschen sind umgekommen, viele wurden völlig überrascht von diesem Ereignis. Und kurze Zeit nach diesem Ereignis habe ich ein Video gesehen, wo ein englisches Schulmädchen interviewt wurde. Und dieses Schulmädchen hat vielen, vielen Menschen das Leben gerettet. Ein kleines Schulmädchen, wie das. Kurz vor den Weihnachtsferien in der Schule haben sie durchgenommen, was ist ein Tsunami? Und was sind die Merkmale eines kommenden Tsunamis? Der hat nämlich Anzeichen, der kommt nicht einfach so, der kündigt sich an. Auf einmal geht das Wasser ganz weit zurück, so wie in der Nordsee bei Ebbe. Ganz weit zurück, ja, was normalerweise dort in diesen Gegenden nicht passieren würde. Ja. Und sie hat aufgepasst in der Schule. Und dann war sie am Strand und dann sah sie, wie das Wasser zurückging. Und weil sie aufgepasst hat, hat sie gewusst, jetzt kommt ein Tsunami. Und sie hat in der ganzen Feriensiedlung Alarm geschlagen. Und die Leute waren klug genug, auf sie zu hören und ihr zu glauben. Und durch ihre Warnung und durch ihr Aufpassen in der Schule wurden viele, viele Menschen gerettet. Was für ein fantastisches Bild für unser Thema hier. Wenn wir heute aufpassen, und nicht nur heute, sondern auch die ganze Woche und dann den nächsten Monat und das nächste Jahr und einfach unser Leben fokussiert ausrichten auf diese Wahrheiten, dann werden auch wir imstande sein, viele, viele Menschen zu retten. Und um das geht es. Das ist der Plan Gottes. Denn die Bibel sagt uns, die größte, wirklich die allergrößte Krise der Menschheit steht uns noch bevor. Das ist, was die Bibel sagt. Lass uns einmal lesen, Matthäus Kapitel 24. Dort sagt der, der nie eine Lüge über seine Lippen gebracht hat, Jesus selber, Vers 21. Denn dann wird große Bedrängnis oder Trübsal sein, wie sie von Anfang der Welt bis jetzt nicht gewesen ist und auch nie sein wird. Die allergrößte Bedrängnis steht der Menschheit noch bevor. Und wenn jene Tage nicht verkürzt werden, so würde kein Fleisch gerettet werden. Aber um der Auserwählten willen werden jene Tage verkürzt werden. Schauen wir uns noch ein paar andere Schriftstellen an, die über diese Zeit sprechen. Drei, vier Schriftstellen. Offenbarung, Kapitel 6, Vers 8. Und ich sah, und siehe, ein fahles Pferd. Und der darauf saß, dessen Name ist Tod. Und der Hades folgte ihm. Und ihnen wurde Macht gegeben. Bitte achte auf dieses Wort gegeben. Das ist ein wichtiges Wort in Offenbarung. Nicht, die haben sich das genommen und die machten, was sie wollten. Es wurde ihnen gegeben für eine ganz bestimmte kurze Zeit. Es wurde ihnen Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Der vierte Teil der Erde wurde getötet. Das sind Zahlen, die können wir uns gar nicht vorstellen. Weiß jemand von euch, wie viele Menschen ungefähr im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind? Ungefähr? Über 50 Millionen. Man sagt so 55 Millionen. In einem Zeitraum von 6 Jahren. Hier reden wir vom vierten Teil der Menschheit in einem viel, viel kürzeren Zeitraum. Das ist unvorstellbar. Wir sind jetzt bei 8 Milliarden oder so ungefähr. Der vierte Teil, das sind 2 Milliarden Menschen. Und im Zweiten Weltkrieg 55 Millionen. Das ist ein Bruchteil von 2 Milliarden. Und das in einem so kurzen Zeit, das kann sich kein Mensch vorstellen. Und trotzdem gibt Gott diese Zahlen. Und dann heißt es etwas später im Kapitel 9 noch einmal. Und ich kriege das alles nicht so genau zusammen, aber es ist einfach unglaublich. Dort heißt es in Kapitel 9, Vers 18, von diesen 3 Plagen wurde der dritte Teil der Menschen getötet, von dem Feuer, von Rauch, dem Schwefel, die aus ihren Mäulern hervorkamen. Kein Wunder, dass es bei Joel heißt, groß ist der Tag des Herrn und sehr furchtbar. Wer kann ihn ertragen? Maleachi spricht von dem großen und furchtbaren Tag des Herrn. Offenbarung 6, Vers 15. Und die Könige der Erde und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Mächtigen und jeder Sklave und Freie verbarg sich in den Höhlen und in die Felsen der Berge. Und sie sagten zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. In dieser Zeit wird das Angesicht Gottes sichtbar. Verbergt uns, sie können das nicht ertragen, verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Denn gekommen ist der große Tag ihres Zorns und wer vermag zu bestehen? Das ist, was die Menschen sagen werden. Interessant ist, dass sie genau verstehen, das sind nicht irgendwelche menschengemachten oder naturerzeugten Katastrophen, sondern sie verstehen ganz genau, das ist der Zorn des Lammes. Wieso wissen die überhaupt, dass es den Zorn des Lammes gibt und dass der jetzt gekommen ist? Interessante Frage. Weil die Gemeinde genau das verkündigt haben wird. Genau das. Das, was Jesus ausgelassen hat. Jesaja 16, der Geist des Herrn ist auf mir, ja, um die Gefangenen freizusetzen, um ihnen zu sagen, dass sie los und ledig sein sollen. Da kommt ja noch ein Teil. Und den hat Jesus weggelassen. Und zu verkündigen den Tag der Rache unseres Herrn. Wenn du nachliest im Dienst von Jesus, er hat Jesaja zitiert, aber diesen Teil hat er weggelassen, weil das noch nicht der Tag war. Aber wenn der Tag nahe ist, dann werden die Stellvertreter Christi, das ist die Gemeinde, die Gläubigen, die werden genau diesen Teil, der bis dahin noch fehlte und fehlen musste, ergänzen. Und sie werden sagen, der Tag der Rache Gottes ist jetzt gekommen und jetzt müsst ihr umkehren. Das ist die allerletzte Chance. Das wird die Botschaft der Gemeinde sein. Das wird einer der Hauptgründe sein, warum die Gemeinde mächtig verfolgt werden wird. Weil kein Mensch möchte von diesen Dingen hören. Das ist zu schrecklich. So, diese paar Schriftstellen zeigen uns, wenn das alles so stimmt, wenn das die Wahrheit ist und daran gibt es überhaupt keinen Zweifel, dann stehen der Menschheit unglaubliche Zeiten bevor. Und die Anforderungen, durch solche Zeiten zu gehen, ohne Angst, mit Zuversicht, mit Vertrauen zu Gott, die Anforderungen, in diese Position zu kommen, diese Haltung, diese Verfassung zu kommen, die Anforderungen sind enorm. Und jetzt ist die Zeit der Vorbereitung. Und es macht keinen Sinn zu sagen, ja, wer weiß, ob wir das alles erleben werden. Das ist ja alles noch so weit hin. Vielleicht sind wir nicht die Generation, die das erleben werden. Aber dann unsere Kinder. Und wer wird die vorbereiten, wenn nicht wir? Wir haben eine Riesenverantwortung. Und das, was wir im Geist an Wahrheit, an Realität erobern, das können wir ihnen als Erbe geben und darauf können sie aufbauen. Aber das, was wir heute nicht erobern, müssen sie alles selber erobern. So, wir haben eine Riesenverantwortung. Und wir wollen es nicht aus dieser Verantwortung stehlen und sagen, naja, das ist ja jetzt nicht so wichtig, jetzt geht es ja erstmal um meinen Urlaub und jetzt geht es ja erstmal um mein Häuschen oder um dies oder jenes oder mein neues Auto. Nein, es geht um die Ewigkeit. Das ist wichtiger als irgendetwas anderes. Und wir brauchen solche Gnade, diesem Geist der Welt zu entkommen, der uns immer wieder einlullen will in dieses Gefühl, also essen und kaufen und Urlaub und trinken und verkaufen, das ist so das Leben, das ist das Zentrum. Das ist, was der Geist der Welt uns immer wieder vormachen will. Und nur in der Konfrontation mit solchen Wahrheiten entkommen wir dieser Illusion und sagen, nein, es gibt etwas anderes, was viel, viel wichtiger ist, was viel, viel, viel bedeutender ist. Und dafür lebe ich. Und dann dürfen wir auch Urlaub machen, dann dürfen wir auch ein neues Auto kaufen. Aber unser Herz hängt nicht daran, sondern unser Herz hängt an dem König, der wiederkommen wird. Halleluja, Halleluja. So, lass mich einige Gründe nennen, warum wir das Thema Endzeit studieren sollten und darüber reden sollten. Nummer eins, wenn Gott es für nötig findet, uns über die Zukunft aufzuklären, denkt Offenbarung, wie fängt es an? Was bald geschehen muss. Wenn Gott es für nötig hält, über diese Zeit zu reden und uns darüber aufzuklären, dann haben wir es nötig zu hören und zu sagen, was bedeutet das für mich? Ja. Und sowohl Jesus als auch Paulus, sie betonen, dass die prophetischen Zeichen der Endzeit erkennbar sind. Etliche Schriftstellen, Matthäus 24, 32, Lukas 21, 25, 1. Thessalonicher 5, 1 bis 6, 2. Thessalonicher 2, 1 bis 11. Ich weiß, das ist jetzt alles sehr schnell, du musst auch nicht alles mitschreiben. Das steht zum Beispiel im Konzept, was du dann hinterher bekommen kannst. Aber Achtung, verlass dich nicht darauf, am Ende gibt es ein Konzept. Es kann sehr gut sein, dass ich manche Dinge sage, die stehen dann im Konzept nicht. Und dann hast du geschlafen und dich auf das Konzept verlassen und dann sieht es nicht so gut aus. Also besser ist, selber mitschreiben, selber zuhören, sich die Dinge merken und dann sagen, ach siehst du, das habe ich mir auch notiert, das ist auch ein Konzept und das ist dann gut. Jesus hat die Schriftgelehrten getadelt, weil sie nicht in der Lage waren, die Zeichen der Zeit zu deuten. Die waren nicht in der Lage und er tadelt sie. Warum tadelt er sie, wenn sie nicht dazu in der Lage waren? Weil sie hätten in der Lage sein sollen, aber sie haben so gelebt, und ihr Glaubensleben so verschleudert, dass sie nicht fähig waren. Aber es war ihre Verantwortung. Und er tadelt sie. Also haben wir auch die Aufgabe und die Verantwortung, die Zeichen der Zeit anzuschauen, zu registrieren und daraus die Schlüsse zu ziehen und den Heiligen Geist zu bitten, uns zu zeigen, was bedeutet das? Welche Konsequenzen ziehen wir daraus? Was bedeutet das für mein Leben heute hier? Nach dem, was wir aus der Bibel sehen können, war Paulus in der Gemeinde von Thessalonich nur ungefähr 3 Wochen. Ganz kurz. Und in diesen 3 Wochen hat er über Endzeit gelehrt. Das ist ja meine Güte, 3 Wochen hat er Zeit. Und dann redet er über Endzeit, muss er nicht über die wichtigen Dinge reden. Das war für Paulus extrem wichtig. Und er hat sie aufgeklärt über diese Dinge und sie motiviert zu wachen und zu beten und sich darauf vorzubereiten. Jemand hat es studiert und hat er festgestellt, in über 150 Kapiteln der Bibel kommt das Thema Endzeit vor. In über 150 Kapiteln. Und wenn wir dieses Thema Endzeit studieren, dann lernen wir etwas über das Herz Gottes. Und das ist so wichtig. Ja, du weißt, Offenbarung Jesu Christi, das ist der Titel des letzten Buches. Es geht nicht um, was der Antichrist kann und tut. Es geht um die Herrlichkeit Christi, seine Regentschaft, seine Fähigkeit in einer absolut weisen und gerechten Art und Weise die Geschicke der Menschheit zu diesem letztendlichen Ziel zu führen. Es geht um seine Herrschaft, seine Art und Weise, wie er regiert und wie er die Herrschaft über diesen Planeten übernimmt. Es geht um seine Leidenschaft, Menschen zu retten. Und es geht um seine Leidenschaft und seinen Hass auf das Böse und seine gerechte Richterschaft, die Bösen zur Verantwortung zu ziehen. Sein Hass auf das Böse und seine gerechte Richterschaft, das wird offenbar, wenn wir die Endzeit studieren. Und noch etwas kann Gutes passieren. Wenn wir diese Dinge studieren, dann werden wir bewahrt davor, weil wir aus einem religiösen, falschen Gottesbild erlöst werden. Wir werden bewahrt davor, an Gott Anstoß zu nehmen, wenn diese Dinge geschehen. Ja, wie kann ein liebender Gott so etwas zulassen? Die Bibel ist so klipp und klar, das Evangelium wird in großer Klarheit der ganzen Menschheit verkündigt werden. Und bevor der Antichrist Menschen zwingt, das Mahl des Tieres zu nehmen, wie das praktisch aussieht, weiß ich nicht, die Bibel sagt es noch nicht, aber ein Engel fliegt durch den Himmel und er wird die gesamte Menschheit warnen und wird sagen, wer das Mahlzeichen nimmt, wird für immer verloren gehen. So keiner kann sagen, man hat es mir nicht gesagt. Keiner kann sich ausreden. Hochdramatisch. Wir sehen hier die Bereitschaft, die Willigkeit Gottes bis zum Äußersten zu gehen und Menschen zu retten, Menschen zu bewahren vor dieser furchtbaren Verdammnis, die da auf sie wartet, wenn sie das Heil nicht annehmen. Und noch etwas Wichtiges geschieht, wenn wir die Endzeit studieren. Wir bekommen ein Verständnis über unsere Verantwortung und unsere Aufgabe. Die Aufgabe der Gemeinde in der Endzeit zu verstehen und dann Schritte praktisch da hineinzugehen, das ist eine der wichtigsten Schlussfolgerungen oder Konsequenzen aus diesem Thema. Wir sind heute, wenn wir das so anschauen, was wir so machen, womit wir uns beschäftigen, was so die großen Konferenz- und Seminarthemen sind, wir sind weit weg vom Herzen Gottes. Und wir beschäftigen uns mit allem Möglichen, aber kaum mit dem, was wirklich auf seinem Herzen ist. Und das ist die Wiederkunft Jesu. Die Offenbarung Christi. Das ist, worum es geht. So, die Bibel beschreibt diese Zeit als eine Zeit der gewaltigen Erschütterung, wo alles, was man erschüttern kann, erschüttert wird. Alles, was erschüttert werden kann, wird erschüttert. Und ich glaube, man tut nicht Unrecht, wenn man sagt, es sieht so aus, als wenn es schon anfängt. Sozialsysteme, Rentensysteme, Erziehungssysteme, Wirtschaftssysteme, alles wird angetastet und alles wird erschüttert. Hör mal, was Hebräer sagt als eine Erklärung von der Prophetie in Haggai, wo das in Haggai 2 schon beschrieben wird. Aber in Hebräer wird das noch ein bisschen weiter ausgeführt. Und da heißt es in Kapitel 12, Vers 26, dessen Stimme erschütterte damals die Erde. Jetzt aber hat er verheißen und gesagt, noch einmal werde ich nicht nur die Erde bewegen, sondern auch den Himmel. Auch das noch einmal deutet die Verwandlung der Dinge an, die als Geschaffene erschüttert werden. Jetzt kommt's. Damit die Unerschütterlichen bleiben. Alle geschaffenen Dinge werden erschüttert. Warum? Damit der Unterschied sichtbar wird zwischen dem Geschaffenen und dem Ungeschaffenen, dem Ewigen. Das Unerschütterliche wird offenbar, indem alles andere, was unerschütterlich aussieht, aber nicht unerschütterlich ist, wirklich erschüttert wird. Und dann wird deutlich, worum es wirklich geht und was wirklich zählt im Leben. Vers 28, deshalb lasst auch uns, da wir ein unerschütterliches Reich empfangen, Halleluja, dankbar sein, wodurch wir Gott wohlgefällig dienen, mit Scheu und mit Furcht. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Das steht mitten im Neuen Testament. Unser Gott ist ein verzehrendes Feuer und wir empfangen ein unerschütterliches Reich. Aber bevor wir das empfangen, wird alles, was man erschüttern kann, in Haggai heißt es, das Meer und das Trockene, alles wird erschüttert. Lukas 21 spricht Jesus von dieser Erschütterung und er spricht davon, wie die Menschen, die ihn nicht kennen, die ihr Vertrauen in ihn nicht gesetzt haben, die keinen Frieden in ihm haben, wie sie auf diese Dinge reagieren. Vers 26, die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen, denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Das wird die Reaktion sein der Ungläubigen. Sie verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Und jetzt hör mal, was er zu uns sagt, zu den Gläubigen, über die Gemeinde. Johannes 14, 27, Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch, nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz werde nicht bestürzt. Sei auch nicht furchtsam. Und dieses Wort bestürzt heißt eigentlich in Erregung kommen, in Verwirrung kommen, in Unruhe kommen, erschüttert werden. Euer Herz soll nicht erschüttert werden. So macht Jesus einen gewaltigen Unterschied zwischen der Reaktion der Menschen in der Welt und derer, die ihn kennen und die mit ihm leben. Und die einen werden so reagieren und die anderen werden total anders reagieren. Und wie ich so gerne sage, man wird den an Christus Gläubigen erkennen, an der Art und Weise, wie er über die Straße läuft. Mit erhobenem Haupt, mit Hoffnung, mit Licht der Hoffnung in den Augen und nicht gebeugt und voller Angst und in Panik oder Todessehnsucht. Halleluja, Halleluja, Lukas 21. Wenn aber diese Dinge anfangen zu geschehen, so blickt auf und hebt eure Häupter empor, weil eure Erlösung naht. Die Menschen, die Christus kennen und mit ihm leben, die können anders mit diesen Dingen umgehen. Und sie wissen, auch wenn das jetzt alles furchtbar ist, unsere Erlösung ist ganz, ganz, ganz nah. Und wenn Hoffnungslosigkeit diese Welt greift, da wird es Menschen geben, und das ist, was Jesus sagt, die sind das Licht der Welt. Die haben eine Botschaft und die können andere retten und können andere warnen. Halleluja. So, immer wieder sehen wir in der Bibel, dass Gott imstande ist, in Zeiten der Erschütterung denen, die ihn kennen, die ihm vertrauen, großen Frieden zu geben. Psalm 112, dort heißt es, von dem, der den Herrn fürchtet, in Ewigkeit wird er nicht wanken, zum ewigen Andenken wird er Gerechte sein. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Und da werden böse Nachrichten kommen, richtig böse Nachrichten. Aber der Gerechte wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht, sondern was tut er? Fest ist sein Herz, es vertraut auf den Herrn, beständig ist sein Herz, er fürchtet sich nicht, bis er heruntersieht auf seine Bedränger. Das heißt also, in der Zeit, wo es so aussieht, als wenn die Bedränger auf ihn runtersehen, ist er schon in diesem Frieden, ist er schon in dieser inneren Freiheit, in dieser Zuversicht. Und das tut er so lange, bis die Dinge sich umkehren und er blickt auf seine Bedränger herunter. Halleluja, was für Verheißungen. Das Kostbarste, was es dann in dieser Zeit geben wird, ist die Fähigkeit, in Gott in Frieden zu sein, mit Gott in Frieden zu sein. Auf ihn wirklich zu vertrauen. Zu wissen, das ist nicht etwas, was ich mal gelernt habe, was ich mal gehört oder gelesen habe, sondern das ist jetzt eine Realität und der Heilige Geist ist bei mir und er sagt, es ist wahr und es gilt dir und du hast das Recht, das zu erleben. Das ist, was wir brauchen, Herzen, die fest vertrauen können. Und das müssen wir üben, das fällt nicht einfach so vom Himmel, es kommt leider nicht durch Handauflegung. Und darum gibt es so viele kleine Bedrängnisse, damit wir ausgerüstet werden für die große Bedrängnis. Und in den kleinen Krisen und Erschütterungen lernen wir, auf den Herrn zu sehen, uns nicht zu fürchten vor böser Nachricht und ein Herz zu haben, das auf ihn vertraut. Halleluja, das ist das Ziel, das ist, worum es geht, das ist, was unser Lernziel sein soll. Ein Herz, das Gott kennt, das in ihm ruht, das ihm vertraut, auch wenn die Umstände einfach schrecklich sind. Das nennt man Glauben. Und Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Haben wir alle den Eindruck, unser Glaube könnte noch ein bisschen vollendet werden? Ja, allerdings. Und darum ist noch Zeit. Und die wollen wir nutzen und nicht sinnlos verstreichen lassen und verplempern, sondern wir wollen diese Zeit nutzen. Jeder Tag ist jetzt kostbar. Und alles das, was wir gelernt haben, können wir weitergeben. Und wenn wir nicht die Generation sind, dann wird es die nächste Generation sein. Und sie wird diese Dinge erleben und wir haben das Vorrecht, das von oben alles anzuschauen. So oder so ist das, was wir jetzt tun und welche Entscheidungen wir treffen und welchen Lebensstil wir jetzt entwickeln, ist von allergrößter Wichtigkeit. So, niemand soll sich trösten mit der Idee, ach, ich bin schon in den 60ern und ich denke, die nächsten 20 Jahre kriege ich auch noch rum und der Herr kommt ein bisschen später und das kommt alles irgendwann später nach mir. So nach mir die Sinnflut-Mentalität. Das wäre die falsche Sichtweise. Jetzt haben wir zu lernen, jetzt sind wir in der Zeit der Vorbereitung. Und die Gemeinde ist auf diese Dinge, wenn wir uns anschauen, was die Gemeinde im Moment tut und womit sie sich beschäftigt, sie ist in keiner Weise vorbereitet. Sie ist nicht vorbereitet. Das Thema die Wiederkunft Jesu. Wann wird das überhaupt erwähnt in den Gemeinden? Wann ist das etwas zum Feiern, zum Jubeln, zum Freuen? Etwas, worauf man seinen Glauben stützen kann? Wann ist das etwas, was wirklich einmal im Mittelpunkt steht? Es ist fast nicht zu finden in unseren Liedern, auf der Kanzel nicht, in den Gebeten nicht, in unseren Gesprächen nicht. Es ist fast nicht präsent. Wenn wir das vergleichen mit der ersten Christenheit und anschauen, wie viele Bibelstellen es gibt, wo von der Wiederkunft Jesu und von der Erwartung seiner Wiederkunft gesprochen wird, dann müssen wir sagen, unsere Herzen sind kalt, unsere Herzen sind so weit weg von geistlichen Realitäten. Das muss anders werden. Und zwar bei mir und bei dir. Das muss anders werden. Das kann so nicht bleiben. Und wie wird es anders? Durch das Wort und durch die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Denn der führt uns in alle Wahrheit und holt uns raus aus allen Träumen, aus allen Illusionen und aus allen falschen Wahrnehmungen über wie angeblich so das Leben ist und worum es in diesem Leben geht. Da ist der Geist der Welt. Der will uns belügen und er redet von Dingen, die sind so drittrangig und so unwichtig. Aber das ist der Heilige Geist und er redet von den Dingen, die erstrangig sind und die wichtig sind. Und auf den wollen wir hören und mit dem wollen wir uns verbinden. Und wir wollen ihm erlauben, einfach sein Wort ganz tief hineinzubringen in unser Herz. Das ist, worum es geht. Halleluja. Lass uns einmal zu Jesaja gehen, Kapitel 60. Da haben wir zwei Verse und ich nenne das die kürzeste Beschreibung der Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Das ist die kürzeste Beschreibung, die ich finden kann für die Zeit vor der Wiederkunft Jesu. Und dort lesen wir: Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde. Hier siehst du an Vers 2, das redet nicht von dem glorreichen Ende, nachdem Jesus wiedergekommen ist und alles erledigt ist. Die Finsternis ist da und bedeckt die Erde. Und doch kommt die Herrlichkeit auf das Volk Gottes, die Gegenwart Gottes. Die Herrlichkeit kommt auf das Volk Gottes. Siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaft. Wovon redet das? Der Unfähigkeit, Dinge real im Lichte der Wahrheit, im Lichte des Wortes Gottes zu erkennen. Die Bibel sagt, der Ungerechte stürzt und stolpert, aber er weiß nicht über was. Er hat keinen Plan, er versteht nicht, warum Dinge schieflaufen in seinem Leben. Er versteht nicht, dass der Grund ist, er ist nicht verbunden mit seinem Schöpfer. Er lebt nicht aus der Gegenwart und aus der Kraft Gottes. Er lebt in einer niederen Form von Leben, die voller Fluch ist und voller Dinge, die einfach schrecklich sind. Und er hat keinen Plan und er versteht gar nichts. Das ist die Dunkelheit. Wenn wir manche Dinge anschauen, manche Entscheidungen, manche Entwicklungen, wir sagen, wie können intelligente Menschen, die studiert haben, solche dämlichen Dinge erfinden? Wie können sie solche Gesetze erlassen? Wie können sie so kurzsichtig sein? Begreifen sie nicht, was die Konsequenzen von diesen Dingen sind? Aber wir scheinen irgendwie von einer Horde von Menschen, wo hier oben das Licht nicht mehr funktioniert, geleitet zu sein. Entschuldige bitte, wenn das ein bisschen krass ist, aber bei manchen Dingen fällt mir nichts anderes mehr ein. Ja, ist denn da der letzte Funken Verstand schon irgendwie erloschen oder was? Wie kann man solche Gesetze erlassen? Wie kann man solche Dinge sich ausdenken? Wie kann man solche Entwicklungen anstoßen? Wie kann man in solche Dinge hineingehen? Wie kann man in der Wissenschaft in solche Bereiche vorstoßen, wo wir keinerlei Mandat haben? Wie kann man das tun, ohne zu bedenken, was wird das Ende davon sein? Das ist die Dunkelheit, die Unfähigkeit, die Konsequenzen des Verhaltens abzuschätzen und zu begreifen, wo wird das hinführen. Diese Dunkelheit nimmt rasant zu. Ich bin jetzt nicht mehr ganz im jugendlichen Alter, aber ich kann mich erinnern, dass in meiner Jugend die Welt noch sehr, sehr anders aussah. Sehr, sehr anders aussah. Da war es ein Skandal, wenn Menschen, die nicht verheiratet waren, miteinander zusammengelebt haben wie Mann und Frau. Das war ein Skandal, nicht nur auf dem Dorf. Das war ein Skandal. Und viele, viele andere Dinge, die heute normal sind, die sind vor 40, 50 Jahren alles andere als normal gewesen. Die Welt hat sich rasant gewandelt und man scheint sich kaum noch zu erinnern, wie das früher einmal war. Das Licht ist ausgeknipst, als wenn es immer so verrückt war, wie es jetzt war. Keinerlei Verständnis. Ja, da kommen wir her, hier sind wir jetzt, wenn wir den Kurs weitergehen, dann müssen wir sagen, wir werden bald da sein. Nein, diese Fähigkeit ist nicht vorhanden. Dunkelheit, Finsternis, die Unfähigkeit, die Konsequenzen der eigenen Entscheidungen zu sehen. Wir sehen das in der Politik, wir sehen das in der Wissenschaft, wir sehen das in der Unterhaltung, wir sehen das in allen möglichen Bereichen des Lebens. So, die Bibel ist total zutreffend. Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völkerschaften, aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und wir haben nicht nur die Beschreibung dieser Zeit vor der Wiederkunft Jesu, wir haben auch das Allerwichtigste, zwei markante Appelle oder Gebote oder Konsequenzen und Herausforderungen, denen wir begegnen müssen, wenn wir diese Entwicklung einfach sehen. Was sagt das Wort Gottes? Steh auf und werde Licht. Warum sollen wir aufstehen und Licht werden? Weil unser Licht gekommen ist. Das Licht ist jetzt da und deswegen sollen wir aufstehen und Licht werden. Zwei Dinge, zwei Konsequenzen, zwei Schlussfolgerungen. Aufstehen und Licht werden. Ich weiß nicht, was du unter Aufstehen verstehst, aber wenn ich darüber nachdenke, Aufstehen, dann fällt mir ein, Aufstehen gegen Gleichgültigkeit. aufstehen gegen Passivität, gegen Trägheit, gegen Lähmung, gegen Hoffnungslosigkeit. Aufstehen gegen Verführung zu einem sorglosen, selbstsüchtigen Lebensstil, der so uns einreden will oder der uns weismachen will, als käme die große Krise nicht. Davon hat Jesus gesprochen, Matthäus 24. Wie die Tage Noahs waren, so wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Denn wie sie in jenen Tagen vor der Flut waren, sie aßen und tranken, sie heirateten und verheirateten, bis zu dem Tag, da Noah in die Arche ging. Und sie es nicht erkannten, bis die Flut kam und alle wegraffte. So wird auch die Ankunft des Sohnes des Menschen sein. Und dann heißt es, wacht also, denn ihr wisst nicht, an welchem Tag euer Herr kommt. Und eine ganz ähnliche Beschreibung oder Warnung in Lukas 21, habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Nahrungssorgen und jener Tag unversehens über euch komme. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werden, zu entfliehen diesem Allen, was geschehen soll, und zu stehen vor des Menschensohn. Wachen ist das Gegenteil von sich gehen lassen, passiv sein, die Dinge einfach ihren Lauf lassen und sich um nichts irgendwie zu kümmern und nichts irgendwie ernst zu nehmen und nichts wirklich zu bedenken, nicht zu erlauben, dass Fakten zu einem sprechen dürfen. Das ist schlafen, aber wir sollen wachen. Und wenn Jesus hier sagt, er wird wie ein Fallstrick kommen über alle, die auf dem ganzen Erdboden sind, an anderer Stelle sagt er, er wird kommen wie ein Dieb. Paulus macht ganz klar, für die Gläubigen, die lebendig sind in Christus, die wachen und beten, für die wird Jesus nicht wie ein Dieb kommen. Ja, manche Gläubige sagen, ja, Jesus kommt wie ein Dieb, völlig unerwartet. Das ist nicht, was Jesus gelehrt hat. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Er kommt für die, die schlafen, für die, die nicht wachen, die nicht diesen Königsreichslebensstil entwickeln wollen. Für die kommt er wie ein Dieb in der Nacht, aber für uns, auch wenn wir nicht den Tag und die Stunde wissen, aber der Heilige Geist ist da und wir werden total vorbereitet sein. Wir werden wissen, wenn Jesus kommt. Er wird nicht überraschend kommen. Und weil ich nicht an die Entrückung vor der großen Trübsal glaube, kann ich dir sagen, er wird auch nicht heute Nacht kommen und er wird auch nicht morgen kommen. Weil die Bibel sagt, bevor Jesus kommt, müssen Dinge geschehen, die wir uns morgen anschauen. Bevor er wiederkommt, müssen bestimmte Dinge geschehen. Wenn die nicht geschehen, dann kann er nicht kommen. Dann kann er nicht kommen, dann wird er auch nicht kommen. Das hat nichts damit zu tun, wir wollen jetzt wieder uns schlafen legen und wir gehen wieder zurück zu dem alten Lebensstil. Nein, aber wir wollen auch nicht uns in Panik versetzen lassen. Ja, das ist so ein beliebter evangelistischer Trick. Du weißt nicht, wann Jesus wiederkommt. Vielleicht heute Nacht bist du bereit. Ja? Er kann ja auch zu jemand kommen und sagen, deine Zeit ist um. Aber Jesus als König wird nicht überraschend heute Nacht und morgen früh auch nicht vor Ende dieses Seminars kommen. Und auch nicht vor Weihnachten. Das sage ich nicht in Überheblichkeit, sondern weil ich die Schrift studiert habe und Paulus sagt, bevor der Tag des Herrn kommt, müssen Dinge geschehen. Und wenn die nicht geschehen sind, wird der Tag des Herrn nicht kommen. Sondern wir müssen diese Dinge anschauen, wir müssen Bescheid wissen. Wovon ist denn da die Rede? Halleluja. So, das ist das Erste. Aufstehen. Aufstehen aus diesem immer wieder zurückfallen in die Komfortzone und immer wieder, ach na ja, komm, nichts wird so heiß gekocht, wie es gegessen wird. Oder wie heißt es? Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So rum heißt es, ja? Ja, erst wird er gekocht und dann gegessen. Okay, das Wort Gottes redet nicht von gemächlich, macht euch keine Sorgen, macht keine Gedanken, kümmert euch in diesem, ganz im Gegenteil. Wir werden aufgefordert zu wachen. Das heißt, mit der Bibel die Nachrichten anzuschauen, mit der Bibel zu bedenken, wo sind wir heute, wie sah es früher aus, was kommt jetzt als nächstes, wohin geht die Entwicklung? und die Zeichen sich anzuschauen, zu sagen, hey, das ist, wovon Jesus geredet hat. Das ist die Erschütterung des Meeres und des Trocknen. Und alles, was man erschüttern kann, wird erschüttert. Diese Erschütterung hat schon begonnen. Okay, das ist das Erste. Aufstehen, aktiv werden, bewusst leben, fokussiert leben, sich immer wieder klar zu machen, um was geht es. Es gibt so einen wunderbaren Bibelvers, der gerade neulich wieder zu mir gesprochen hat. Da heißt es, Herr, lehre uns bedenken, zu zählen unsere Tage, oder anders ausgedrückt, dass wir sterben müssen. Wenn wir daran denken, dass wir einmal sterben müssen, denn das ist der Geist der Welt, der sagt, alle sterben, du nicht. Ja, ist verrückt, aber man lebt so. Ja? Und nur am Grab auf einmal wird einem bewusst, es gibt so etwas wie Tod. Und dann fällt es an, wie gut, dass es eine Antwort gibt. Es gibt Jesus, der gesagt hat, wer an ihn glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Ja. Aber wenn wir bewusst leben, es gibt dieses Ende, es gibt den Tag, wo hier nichts mehr für mich getan werden kann, wo ich nichts mehr tun kann. Es gibt einen Tag, wo mein irdisches Leben zu Ende ist, ob Jesus wiedergekommen ist oder nicht. Aber dieser Tag kommt. Und der kommt viel, viel schneller. Ja? Zu zählen unsere Tage. Hast du mal geschätzt, wie viele Tage du noch hast? Da bist du aber ganz erschrocken, wie wenige Tausende es nur noch sind. Das Jahr hat 365 Tage. Das sind in 10 Jahren 3650. Das sind in 20 Jahren 7000. Du hast, wenn du jetzt in den 60ern bist. Ja, überleg dir das. Was sind 7000 Tage? Was ist das? Nimm mal 7000 Euro in die Hand und gib die aus. Jeden Tag einen Euro, du bist aber ganz schnell am Ende. Das ist nicht viel. Das ist für einen Sechsjährigen sind das riesige Summen. Aber für erwachsene Menschen, das ist Peanuts. Ja, das ist nichts. Wir haben nur noch ein paar, den Großteil deines Lebens, jedenfalls die allermeisten, wenn ich so gucke, so wie so. Den Großteil deines Lebens hast du hinter dir. Gut, da sitzt ein junger Mann, der hat noch den Großteil vor sich. Ja? Aber als ich so durch die Anmeldeliste geguckt habe, da war es schon irgendwie mehr so ein, ich will nicht sagen, hier Seniorentreffen, aber reiferes Mittelalter. So, das ist ein guter Ausdruck. Das klingt positiv. Und, ja? Und selbst wenn du noch 21.000 hättest. Ja, was ist denn das? 21.000. Viel mehr hast du schon verbraten. Ja? So, da ist sehr viel Weisheit drin. Lehre uns zu bedenken, zu zählen unsere Tage. Weil sobald wir nämlich das tun, leben wir bewusst und fokussiert und wir sagen, hey, was ist dann? Und wie bereite ich mich heute vor auf den Tag, den die Bibel nennt, das Preisgericht, die Preisrichterbühne Christi, wo mein Leben angeschaut wird, wo ich Rechenschaft geben muss für mein Leben, wie Jesus sagt, über jedes unnütze Wort und was ich gemacht habe mit meiner Zeit und mit meiner Energie, da muss ich Rechenschaft geben. Da geht es nicht darum, ob ich in Himmel oder Hölle komme, das ist schon entschieden, Halleluja. Aber da geht es um die Bewertung meines Lebens und um das Maß meines Lohns in der Ewigkeit, um das geht es. So, wir sind weise, wenn wir daran denken, dass unsere Tage dahin rinnen wie nichts. Okay, noch schnell, ich will euch noch nicht zu lange lassen, heute ist der Start und den muss man soft angehen lassen. Erste Reaktion, aufstehen. Und das zweite, werde Licht. Was bedeutet das? Werde Licht. Es gibt eine wunderbare Passage im Epheser 5 und da wird das beschrieben. Einst wart ihr Finsternis, Epheser 5, Vers 8. Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Und jetzt kommt die Konsequenz aus der Tatsache, ich bin Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Das ist nicht automatisch. Durch die Bekehrung, ich bin jetzt Licht in dem Herrn. Aber jetzt soll ich entsprechend leben als Kinder des Lichts. Wie tue ich das? Indem ich prüfe und indem ihr prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist. und hat nichts gemein mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, sondern stellt sie vielmehr bloß. Denn was heimlich von ihm geschieht, ist sogar zu sagen schändlich. Alles aber, was bloßgestellt wird, das wird durch das Licht offenbar. Denn alles, was offenbar wird, ist Licht. Deshalb heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe von den Toten auf, und der Christus wird dir aufleuchten. Seht nun genau zu, wie ihr wandelt. Lass uns unser Leben angucken. Wie viele Stunden verbringe ich vor der Glotze oder vor irgendwelchen anderen sinnlosen Aktivitäten, die keinerlei Frucht bringen oder wenn sie Konsequenzen haben, dann keine guten. Seht genau zu, wie ihr wandelt. Nicht als Unweise, sondern als Weise. Kauft die rechte Zeit aus, denn die Tage sind böse. Also wir werden aufgefordert, weil wir Kinder des Lichts sind, im Licht zu leben. Das heißt, in der Wahrheit zu leben. In der Klarheit zu leben, die Christus selber hat. Und er gibt diese Verheißung für alle, die er liebt, Offenbarung 3,19. Ich überführe und züchtige alle, die ich liebe. So zu überführen, das heißt zu zeigen, wo wir verkehrt sind, ist ein wesentlicher Teil der Liebe Christi. Viele Gläubige glauben das nicht. Woher weiß ich das? Weil sie nicht beten, Herr, überführe mich, sondern lass mich in Ruhe. Das ist, was sie sagen. Sie sehen sich nicht danach, dass das, was krumm und schief ist und was Kompromisse sind in ihrem Leben, ihnen selber bewusst wird und sie es dann hinter sich lassen können. Sondern sie sagen, ich will einfach meine Ruhe haben. Ich will einfach so weitermachen, wie ich bis jetzt mache. Aber Teil der Liebe Christi, das ist nicht die ganze Liebe, aber ein wesentlicher Teil der Liebe Christi ist Überführung. Das heißt, in Liebe mit Annahme zu zeigen, wo wir verkehrt sind. Das ist Überführung. Und das ist die Liebe Gottes. Darin äußert sich die Liebe Gottes. Ist auch logisch, wenn ich verkehrt bin und er liebt mich und sagt, ja, mach nur weiter so, du wirst schon eines Tages aufwachen. Nein, du musst jetzt aufwachen. Ich will es dir jetzt zeigen. Ich will, dass du jetzt die verbleibende Zeit vernünftig lebst. Ich will nicht, dass du weiter so lebst. Das ist Liebe. So ein wesentlicher Teil der Liebe Christi ist, er überführt. Wenn ich an seine Liebe glaube, wirklich glaube und nicht eine religiöse, seelische Vorstellung von der Liebe Gottes habe, so Aititai und alles ist gut. Ja. Wenn Überführung dazu gehört, dann sage ich, Herr, zeig mir deine Liebe, überführe mich. Ich will ins Licht. Ich will die Dinge sehen, die krumm sind, die schief sind, die nicht bestehen können, mit denen ich nicht durchkommen werde am Tag der Preisrichterbühne vor dir. Sende dein Licht und deine Wahrheit, dass sie mich leiten zu deinem heiligen Berg und zu deinen Wohnungen. Das heißt, wir leben in einem konstanten Lebensstil der Buße, weil es immer wieder neue Bereiche gibt, die er uns aufzeigt, wo wir Entscheidungen treffen, wo wir uns scheiden von bisherigen Einstellungen, Verhaltensweisen, Gedankenmustern und so weiter und permanent in einem Prozess der Veränderung sind. Das nennt man Heiligung. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist Wahrheit. Das ist, was Jesus gebetet hat. So, lass mich zum Schluss, ich bin wirklich schon am Ende, einige Bereiche nennen der Vorbereitung und auf einige werden wir dann auch noch im Laufe dieses Seminars dann eingehen. Bereiche der Vorbereitung, wachen, fokussiert leben, wachsende Christusähnlichkeit anzustreben, lebendige Hoffnung kultivieren, ist so extrem wichtig. Hoffnung ist der Motor, vorwärts zu gehen. Wenn der Motor stottert oder streikt, dann geht nichts mehr. Und wir brauchen Hoffnung für unser Leben. Nicht nur für unsere ferne Zukunft nach dem Grab, sondern auch Hoffnung auf Veränderung, Hoffnung auf Durchbrüche, Hoffnung auf Erneuerung in unserem Leben und neue Sichtweisen und tiefere Ähnlichkeit mit Jesus. Wenn wir resignieren über uns selber und irgendwie sagen, ah, ich habe so viel versucht, hat alles nicht funktioniert, und ich bin jetzt müde und so weiter. Was wird dich dann noch vorwärts treiben in deinem geistlichen Leben? Hoffnung ist ein ganz starkes Fundament. Du musst Hoffnung haben. Gott hat dich nicht aufgegeben und er ist noch nicht fertig mit dir. Und er geht mit dir weiter und er erzieht dich und er lehrt dich und er kommt mit dir ans Ziel. Diese Hoffnung musst du haben. Er hat die. Aber du musst die haben und du musst die kultivieren. Die kommt nicht irgendwie so zustande, sondern du musst darum kämpfen, wirklich Hoffnung zu haben. Deswegen sage ich hier, lebendige Hoffnung kultivieren. Weiterer Punkt, ganz wichtig, auf den werden wir noch eingehen. Leidensbereitschaft. Oh, ich hatte schon befürchtet, das kommt in diesem Seminar. Aber es kommt besser, als du dir das gedacht hast. Nämlich auf eine konstruktive Art und Weise, wo du sagen kannst, ja, so kann ich mit dem Thema umgehen und so kann ich wachsen und so kann eine Willigkeit in mir entstehen, das anzunehmen und das zu bejahen, dem ich sowieso nicht entkommen kann. Das ist alles andere als eine fatalistische Einstellung. Das ist sehr, sehr aktiv. Okay, Mut und Kraft zum Widerstand gegen Dinge, die unser Wachstum und unsere geistliche Effektivität behindern. Das sind Bereiche, wo wir uns vorbereiten wollen. Ich sage es nochmal. Mut und Kraft zum Widerstand gegen Dinge, die unser Wachstum und unsere geistliche Effektivität behindern. Er hat uns gerufen, Frucht zu bringen, ein Segen zu sein, ein Mensch zu sein, der dazu beiträgt, dass sein Reich vorwärts kommt. Das ist unsere Berufung. Oder kurz gefasst, ein Teil von Gottes Antwort zu sein, statt ein Teil von seinem Problem zu sein. Das ist unsere Berufung, ein Teil zu sein von Gottes Antwort. Und es ist so wichtig, dass wir unser kleines Leben in diesem großen Zusammenhang sehen. Es gibt ein riesiges Projekt, das verfolgt Gott seit 1. Mose 1. Und das ist die Versöhnung der Menschheit mit ihm selber. Und das ist die Herrschaft seines Sohnes hier auf diesem Planeten. Das ist das Projekt. Und in diesem Projekt hast du und du und du und ich einen Platz. Und diesen Platz muss ich kennen. Und ich muss wissen, was ich heute dazu beitragen kann. Und was ich morgen tun kann. Und mein Leben muss gesehen werden in diesem Kontext. Das ist so wichtig. Und dann werden wir unser Leben nicht vergeuden und sinnlos verplempern lassen. Und die Tage gehen so dahin. Und die Jahrzehnte gehen dahin und nichts tut sich. Und wir werden immer frustrierter über uns selber. Das ist nicht Erlösung. Das ist nicht, was Gott für uns hat. So bitten wir doch jetzt zum Schluss den Heiligen Geist, uns einfach zu lehren, in diesen Bereichen der Vorbereitung aktiv zu werden und diese Dinge wirklich anzugehen, nicht nur als kleinen Entschluss heute Abend, sondern als ein Lebensprogramm, als etwas, was wir festmachen und sagen, ja, daran will ich arbeiten, das will ich nie wieder aus den Augen verlieren. Um das geht es mir. Wunderbarer Heiliger Geist, wir laden dich ein, du Geist der Wahrheit, der du gekommen bist mit dem Auftrag, uns in alle Wahrheit zu führen, uns unsere Berufung zu zeigen. Uns zu zeigen, worum es wirklich geht in diesem Leben. Wir laden dich herzlich ein, wir bitten dich, dass du ungehindert deinen Platz einnehmen kannst in unserem Leben, unser Lehrer sein kannst, uns in alle Wahrheit hineinführst und uns lehrst, fokussiert zu leben für das Reich des großen Königs, für seine Wiederkunft. Hilf uns, unseren Platz einzunehmen. Hilf uns, unsere Verantwortung zu verstehen und anzunehmen, mit Freuden anzunehmen. Hilf uns, alle lähmenden Lügen über uns zu entdecken, zu entlarven, zu entmachten durch die Wahrheit und frei zu kommen in diesen Strom, wo wir wachsen und zunehmen und wo wir stärker werden im Geist und wo das, was du mit uns und durch uns tun kannst, einfach mehr werden kann. Zu deiner Ehre. Komm, Heiliger Geist, verherrliche. Du bist gekommen, um Christus zu verherrlichen. So komm und verherrliche Christus in unserem Leben in dieser aufregenden Zeit. Hilf du uns, wach zu sein. Hilf du uns, fokussiert zu sein. Hilf du uns, ein Leben zu führen zur Ehre unseres wunderbaren Gottes. Und wir danken dir, wir vertrauen dir. Und wir setzen unser Vertrauen auf dein Eifer und dein Verlangen. Nicht unseren Eifer, nicht unsere Disziplin, nicht unsere Fähigkeit, irgendwie das Lebensschiff ein bisschen auf Kurs zu bringen. Wir verlassen uns auf dich. Du bist der, der motiviert. Du bist der, der prägt. Du bist der, der leitet. Du bist der, der vorwärts bringt. Du bist der, der in uns arbeitet. Und wir verlassen uns auf dich und wir wollen dir mehr Raum geben in unserem Leben für dein wunderbares Werk in unserem Herzen. Und wir ehren dich und wir danken dir, dass durch das, was du tust und wir zulassen und begehren, was du tust, Christus verherrlicht wird durch unser Leben und auch durch unser Sterben. Und wir danken dir für deine Treue. Wir danken dir, dass du uns nicht aufgibst. Wir danken dir, dass du nicht entmutigt bist und hoffnungslos bist und resigniert hast und dich schon längst abgewandt hast. Nein, so bist du nicht, sondern du bist voller Eifer dabei und schaust auf uns und wartest auf unsere ausgestreckte Hand und willst mit uns eine tiefere Kooperation eingehen. Und wir danken dir, wunderbarer, treuer, heiliger Geist. Halleluja. Wir ehren dich. Verlass uns auf dich. Halleluja. Amen.